Hattest du schon mal diesen einen Moment im Urlaub, wo du einfach da sitzt, ein Glas Wein in der Hand hast und denkst, genau jetzt ist alles richtig?
Ja, hör uns. Wenn das nicht eintreffen würde, dann wäre ich ja richtig fehl am Platz im Urlaub.
Ist das oft so?
Ja, bei dir nicht? Oh, gequälter Blick.
Nee,
schweres Ausatmen.
Nee, aber ich habe... Du, wenn du mit zwei Kindern in den Urlaub fährst, dann hast du diesen Moment, von dem ich gerade gesprochen habe, so, dass du einfach so innehältst, das ist selten.
Ja.
Du kannst dir das immer nicht vorstellen, ne?
Mit Kindern? Nee.
Und deinen Hund leinst du einfach an und dann ist gut, ne?
Ja, entweder der bleibt bei meiner Freundin oder ich nehme ihn mit, ja.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Siehste. Aber du hast es quasi nie im Urlaub.
Ja, eigentlich schon.
Ist gar keine Perfektion.
Doch, wenn man so ankommt, ohne Stress, keine Termine, Terrasse sitzen, Gläschen Vino, in die Ferne gucken.
Genau um solche Momente geht es heute. Wir nehmen euch mit zu 5 Orten, die auf der Bucketlist aller Weinliebhaber stehen sollten.
Yes.
Richtig? Also es geht um Berge.
Ja.
Es geht um Küste.
Ja.
Es geht um City City.
Um Deutschland.
Und es geht um guten Wein.
Oui. Oui, oui, oui.
Der Wein der Woche.
Und ich bin der Meinung, wir könnten mal was trinken.
Du bist der Meinung.
Hm. Du auch?
Dann verkoste das hier mal.
Sind ja. Wir einer Meinung?
Wir sind einer Meinung. Cheers.
Cheers.
Ja, im Glas haben wir heute einen Pinot Grigio aus Bella Italia aus 2023, trocken ausgebaut. Und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema, muss man ganz ehrlich
Bella
sagen.
Bella Italia bleiben wir.
Bella Italia, da bleiben wir.
Wobei wir bleiben so ein bisschen, man fährt über die Grenze nach Italien von Deutschland aus und dann ist man in Südtirol.
Mhm. Ja. Alpin trifft deutsche Vita, Berggletscher, türkise Seen, Wandern, Wassersport, Fahrradfahren und jede Menge Wein. Es ist eine wirklich atemberaubend schöne Region, die gehegt und gepflegt wird. Ganz oft ist es auch so ein bisschen, ja, surreal, weil gerade wenn man so Richtung Kalterer See fährt, Südtiroler Weinstraße, das ist schon manchmal echt für den Kopf schon fast zu viel, weil das alles so malerisch aussieht. Und ja, es ist so eine Mischung aus Tiroler Hausmannskost, was man da unten bekommt, und italienischer Raffinesse, ne? Also ich sag immer ja ganz liebevoll, die suchen sich jeden Tag aus, ob sie ja italienisch oder österreichisch angesiedelt sind. Das spiegelt sich natürlich auch in den Wein wieder und natürlich auch in der Küche. Und es ist ja auch ganz herrlich, unten am Kalterer See zu sitzen mit so einem Spritz. Wir haben heute nämlich nicht nur einen Pinot Grigio, den wir verkosten, sondern auch einen, let me check, einmal was Alkoholfreies.
Mhm.
Also so ein Aperitivo-Spritz.
Ja.
Quasi schon fertig gemischt. Willst du zuerst alkoholfrei probieren?
Oder? Ja, unbedingt.
Alkoholfrei.
Da bin ich auf der Suche.
Weil wir waren letztens auf der Weinmesse auf der Summa von Alice Lageda.
Mhm.
Und dann sind wir auch zum Schluss. Ich habe gesagt, Willi, ich will jetzt sofort auf die Autobahn. Lass uns noch eine Nacht bleiben. Dann sind wir hier unten. Machst du mal dein Glas leer, Herr Fachkollege? Danke. Und dann sind wir doch noch runter zu Gretel am See und haben da noch ein Gläschen getrunken und den Tag da ausklingen lassen. Und das ist schon echt schön. Und meiner Mutter war ich da auch ganz oft. Da gibt es nämlich einen Campingplatz direkt nebenan, Gretel am See. Der ist echt cool, weil er direkt am See gelegen ist. Meine Mutter und ich sind dann immer ganz oft rüber spaziert und haben uns dann da einen Spritz halt geholt. Boah, und die haben da immer so viel reingedonnen, dass wir da immer 2 Flaschen Wasser zugetrunken haben und das immer verdünnt haben.
Also das heißt, ihr habt aus einem Spritz 3 gemacht dann?
Ja. Der hat aber eine coole Nase. Das riecht so ein bisschen wie so bitter, also so Bitter-Aperitif, weißt du?
Ja, absolut.
Könnte man wahrscheinlich auch mit Orange. Mhm. Der ist alkoholfrei. Krass, der schmeckt fast wie mit Umdrehung, ne? Aber es kommt durch das Bittere, ne?
Absolut.
So, jetzt machen wir noch den...
Warte mal.
Ich finde, da sind wir wieder bei dem Thema alkoholfreie Alternativen, ne? Also bitter ist, finde ich, immer echt perfekt für so Misch-Spritzgetränke. Das ist eine richtig tolle Alternative, ehrlich gesagt. Ja. So im Sommer, in der Sonne, den Kopf brät. Ja, sehr viel Grapefruit auch, ne? Also der ist jetzt mit...
Mhm.
Und dann haben wir hier noch Wildberry Lillet.
Aber schmeckt auch schon ein bisschen anders, der mit, muss ich sagen.
Mhm.
Was ist das denn genau, so ein Spritz?
Also das ist ein weinhaltiger Cocktail, ganz wichtig. Und ich habe hier gerade hinten drauf geguckt, der hat nur 6,9%. Also ein weinhaltiger Cocktail und ein Spritz. Ne, wir kennen natürlich immer den Markennamen, aber das ist nur die Marke. Ein Spritz besteht immer aus Prosecco, einem Bitterlikör und Soda. Und der Original Veneziano, der besteht aus Bitterlikör, Weißwein und Soda. Also der Original Veneziano, der Original Spritz, immer Weißwein, nicht Prosecco. Ne? Also das auch nochmal so als kleiner Wissensnuggets hier so für unsere kleinen Gardasee-Mäuse.
Also kalterer See habe ich mir abgespeichert für ein Aperitivo. Was hast du noch für Tipps?
Weingutshopping auf jeden Fall. Wir haben ja 80% Kellereien in Südtirol. Und diese Kellereien haben natürlich sehr imposante Gebäude. Und man hat auch immer dort die Möglichkeit, wirklich eine Verkostung mitzumachen.
Aber das ist Daydrinking, weil die haben immer nur bis 18 Uhr auf, oder?
Das stimmt, ja. Also einfach tagsüber, vielleicht wenn das Wetter jetzt auch nicht ganz so pralle ist. Ja, ein bisschen Weingutshopping machen, sich informieren über so die Weintradition in Südtirol. Dann natürlich auf jeden Fall ein Städtetrip nach Bozen und natürlich in die Kurstadt Meran.
Oh, Meran ist Bozen. So schön.
Das ist immer so ein Hate. Das ist wirklich so, bist du Team Meran oder Team Bozen? Da streite ich mich immer mit den Leuten drüber. Weil Meran ist doch richtig Kurstadt, so Sissi, ne?
Ja.
Und Bozen ist halt wirklich so, ah, Bella,
aber soll ich mich
Bella,
outen?
Ciao,
ich
Vita.
War so lange nicht in Meran. Das sind Kindheitserinnerungen.
Ah, siehst du, ja, klassische Kurstadt. Also ich persönlich finde Bozen cooler, ist im Sommer natürlich ein richtiger Kessel, Also da wird es schnell mal so an die 40 Grad. Es ist richtig, richtig warm. Deswegen haben wir auch in dem Bereich Bozen und Meran auch einfach mehr zum Beispiel rote Rebsorten wie Cabernet Sauvignon und Syrah, die mit Hitze halt gut arbeiten können. Und dann, wenn du in Bozen bist, musst du die Seilbahn nehmen, oben hoch auf dem Ritten. Oder wenn du mit dem Auto da bist, auf jeden Fall die Passstraße einmal hochfahren. Auch atemberaubend schön. Und oben auf dem Ritten kann man eine Kugel Eis naschen und dann kann man wieder runter.
Vielleicht wart ihr ja auch schon mal dort. Und die Frage ist, was seid ihr? Team Meran oder eher Team Bozen?
Yes. Bekanntes Südtirol für frische Weißweine, kräftige Rotweine, also so wirklich so Rotweine aus den Rebsorten. Cabernet Sauvignon, Syrah, vermehrt findet man die um Bozen und Meran. Und wusstest du, dass Südtirol, man denkt wahrscheinlich immer so, ja, Italien, Südtirol, Rotwein, aber eigentlich wird mehr Weißwein in Südtirol angebaut.
Also das wusste ich nicht.
Klassisches Weißweingebiet.
Ist denn für dich Südtirol so eine Region, wo du einfach so durchfährst, weil du woanders hin möchtest in Italien oder bleibst du da auch tatsächlich länger, eine Woche oder länger?
Nee, Südtirol fahre ich wenn gezielt hin. Aber die haben ja wirklich krass viel Tourismus da mittlerweile, ne? Aber man kann natürlich auch weiterfahren ins Trentino. Gardasee, das ist ja alles, also fährst ja von hier, wenn du schon Südtiroler Weinstraße bist, dann über der Trentino und dann zum Gardasee, das ist ja atemberaubend schön. Also man kann auch echt einen guten Roadtrip machen.
Und mehr Streberwissen und mehr Südtirol-Tipps und Weinwissen logischerweise gibt's bei uns in der Folge 45. 45. Jetzt kommen wir zu Deutschland.
Deutschland, ja, wir haben natürlich
Gibt's da ein Highlight?
Ja, also bei Deutschland, da war ich so ein bisschen so, da muss ich ein paar mehr Regionen reinpacken. Also ich habe so drei Regionen reingepackt mit drei ganz unterschiedlichen Vibes, die ich alle liebe. Und zwar einmal die Mosel. Ja, also Steillagen, Weltklasse Riesling von trocken über feinherb bis edelsüß. Ist einfach eine ganz, ganz tolle Region. Man kann mit einem Bötchen rumfahren, man kann eine tolle Fahrradtour machen, man kann vor allen Dingen auch wandern gehen. Moselsteig, ja, steilster Weinberg in Europa, der Bremer Kalmo, das ist wirklich eine Reise wert. Auch mal so zwei Tage Kurztrip, ein bisschen Weingutshopping, ein bisschen Bewegung, also echt schön. Gibt tolle Campingplätze auch da. Dann Kaiserstuhl, ja, also Burgundersorten von den Vulkanböden und es hat irgendwie so, kennst du den Texaspass?
Nee.
Also so generell finde ich halt, dass Kaiserstuhl so richtige Duro-Tal-Vibes mir immer gibt. Da fehlt halt nur noch so der Duro in der Mitte, so das Wasser.
Krasser Vergleich.
Ja, weil du hast da diese majestätischen Terrassen und du hast gute Küche und coole Leute, viele, viele Weingüter, wie gesagt, atemberaubende Landschaft und es gibt den Texas-Pass, den unbedingt mal fahren und am besten Oldtimer mieten und dann den Dingen da langfahren.
Wird dann schlecht
wahrscheinlich.
Mega,
ne? Schön, wirklich. Und wenn man natürlich schon im Kaiserstuhl ist, dann ist ja dann auch nur noch ein Katzensprung in die Schweiz oder ins Elsass. Also Frankreich auf jeden Fall und die Schweiz kann man natürlich auch super gut besuchen. Und die dritte Region, ja, an der ich schon hänge, ist halt einfach die Pfalz. Ganz klar, die Pfalz ist so vielseitig, ist einfach eine wunderschöne Ecke. Man hat Weinwanderwege, ein buntes Gastronomieangebot, teilweise auch so ein Italo-Flair. Gerade so in der Südpfalz, ja voll, Südpfalz, so Richtung Deutsches Weintor, finde ich total. Und dann hast du natürlich auch wunderbare Weinfeste mit coolen Leuten. Also ich mag die Pfalz, ist einfach so ein, ja, ein ganz eigener Vibe wiederum. Und was richtig, richtig gut ist, ist eine Fahrradtour. Das will ich auch unbedingt nochmal machen.
Du fährst Fahrrad?
Sag mal, sehe ich aus wie der erste Mensch oder was? So, hier Südpfalz, also Deutsches Weintor, Grenze Elsass, Wissembourg und dann einfach mal komplett die deutsche Weinstraße entlangfahren. Das sind, glaube ich, so ungefähr 85 Kilometer. So Mandelblüte beispielsweise ist ja auch so bekannt da. Also es gibt echt so schöne Ecken bei uns in Deutschland. Das klingt immer so sehr patriotisch, aber es ist halt, ja. Und Rebsorten natürlich alle auf so Riesling, Spätburgunder, Sekte, ja.
Wir halten fest. Drei Regionen, drei Vibes in Deutschland. Deine Highlights sind definitiv Mosel. Dann hast du gesagt Kaiserstuhl mit den Duro-Vibes.
Ja, ich finde voll. Ich weiß nicht.
Und der Pfalz.
Ja.
Und der tollen Fahrradtour.
Ach, ich habe Fernweh. Ich muss los.
Ich wollte gerade sagen, du solltest einfach deine Wohnung in Deutschland auflösen.
Ja, ist echt. Und dann lebe ich einfach nur noch in meinem VW-Büsschen.
Ja, warum denn nicht?
Was bist du? Ich bin Vagabund.
So, drittes Thema. Es geht in deine zweite Heimat nach Südafrika.
South Africa. Ja, also Cape Winelands sind natürlich auf jeden Fall eine Ecke, die man sich als Weinenthusiast mal angeguckt haben sollte.
Ich war da immer noch nicht und ich frage dich, warum lohnt sich das?
Ja, es ist schon eine atemberaubend und sehr vielfältige Landschaft. Und es ist auch groß. Also Südafrika hat die Gesamtrebfläche wie bei uns in Deutschland, also 100.000 Hektar. Und wir haben halt eben nicht nur so diese Disneyland-Vibes in den Cape Winelands, so Stellenbosch, Franschhoek und wie sie alle heißen und Paul, sondern wir haben natürlich auch ganz, 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 ganz tolle Weinregionen abseits der Touristenpfade, wo man ganz, ganz tolle Charaktere trifft, die einfach nochmal andere Weine machen, keine Weine von der Stange. Das ist echt richtig cool und wir haben halt so eine Vielfaltigkeit.
Aber wenn du dann unterwegs bist, machst du dann vorher mal Termine oder fährst du einfach auch mal irgendwo auf so ein Weingut
also
und
die
sagst,
Weingüte,
hello, my name is Lou,
ja,
I'm from Germany.
An. Also wenn du jetzt so bei den großen Dingern da bist, so in Stellenbosch und so, da kannst du einfach reinmarschieren und eine Probe machen, aber das reizt mich jetzt irgendwie nicht so. Ja. Es ist schon mal cool, die machen ja auch immer so Picknickgeschichten und lassen sich allen möglichen Spöckes einfallen, damit die Leute da aufs Gut kommen. Aber die Weingüter, die so ein bisschen abseits sind, so Höhe Walker Bay.
Die Boutique-Weingüter.
Ja, Boutique-Weingüter klingt immer so ein bisschen zu schniekig, weil eigentlich sind das so Bauernhöfe.
Ja, ich meine einfach die kleinen.
Ja, die kleinen.
Aber fein.
Da musst du schon einen Termin machen, weil die natürlich kleiner strukturiert sind.
Vielleicht gerade halt, da sind, ne?
Ja, und oder im Wingard oder keine Ahnung was. Ja, das macht schon echt schön. Und natürlich auch, was auch total besonders ist, schon so diese vielfältigen Stile. Finde ich zum Beispiel interessanter als Wein aus Südtirol, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also wir haben halt hier internationale Rebsorten, wir haben autochthone Rebsorten, wir haben Stile, die sehr bekannt sind international, ob es ein Cape Blend ist, also ja quasi so eine französische Bordeaux-Kopie oder ob es halt eben Cap Classique ist, also Schaumwein aus Südafrika, der mittels traditionellen Flaschengärung hergestellt wird und. Wir haben Riesling, Chenin Blanc, Portwein haben wir sogar. Das ist schon cool.
Und welche Rebsorten sind richtig big?
Chenin Blanc.
Ja, the biggest?
Ja, die weltweit größte Chenin Blanc-Fläche finden wir in Südafrika.
Chenin Blanc.
Chenin Blanc. Ja.
Hast du irgendwelche Tipps? Sogar was ganz Besonderes, wenn ich dann das erste Mal dahin fliege?
Weinwandern in Elgin auf jeden Fall. Und Sundowner in der Kap-Region, irgendwo ein Fläschchen mitnehmen, am Strand sitzen, irgendwo, keine Ahnung, Lionshead, Dartberg, dies, das.
Das sind die Fotos, die du immer postest bei Instagram.
Auf jeden Fall. Was auch richtiges Touri-Highlight ist, auf jeden Fall auch die Wine Tram in Franschhoek. Und was ich auch empfehlen würde, ist auf jeden Fall die Public Wine Bar in der Klofneck Street in Kapstadt. Das ist so, finde ich, die beste Weinbar, die es da so gibt.
Krass, das ist eine direkte Empfehlung von dir.
Ja, das ist eine direkte Empfehlung. Das ist ein ganz, ganz toller Besitzer und die haben eine sehr schöne kuratierte Weinliste mit so Produzenten, die man gar nicht kennt. Also ja, das ist ganz cool. Und immer wechselnd, das ist schön, ne? Ja.
Aus Südafrika geht's rüber auf die Balearen nach Mallorca.
Yes, das ist ja so dein Steckenpferd hier.
Ja, war lange
du
Zeit.
Du kleiner,
ne?
Mallorca-Maus.
Ja, ich habe mich so ein bisschen distanziert von der Insel. Ne?
Ja?
Ja, schon.
Warum?
Ich finde, sie ist echt extrem voll, auch abseits des Mainstream. Also Ballermann war noch nie meine Adresse. Aber auch so, wenn du... Ich sehe einfach in vielen Orten, wo ich früher kaum Touristen gesehen habe, sehe ich halt jetzt, nichts gegen Touristen, die falsch verstehen, aber sehe ich halt viele Menschen. Und man wünscht sich ja dann doch immer Orte zu haben, die nicht so überlaufen sind.
Ja, klar.
Und so ein bisschen das Inseltypische noch zu finden. Aber klar, ich meine, mit den richtigen Ideen findet man das aber auch auf Mallorca. Und ich habe mit Winzern da zuletzt gesprochen und die haben sehr, sehr über das Klima geklagt, weil Wasser. Das Wasser fehlt.
Mhm. Ja, also. Wasserknappheit. Ja, das mit dem Tourismus ist natürlich überall so. Ne? Überall, wo es schön ist. In Südtirol sind sie auch oft am Schimpfen. Ne? So, da ist ja ganz schön überlaufen und dies, das. Das ist halt überall, wo es schön ist, zieht es die Leute hin. Und ja.
Aber es gibt echt wunderschöne Weingebiete auf Mallorca.
Ja, voll. Wir haben ja auch eine ganz, ganz tolle Folge dazu gemacht. Mit einem richtigen Mallorca-Profi. Und ja, auf Mallorca wachsen viele autochthone Rebsorten. Gibt aber auch internationale. Und es gibt auch sehr, sehr viele spannende Weingüter, die man abklappern kann. Bei denen man auch was essen kann. Bei denen man sogar teilweise schlafen kann. Und ich würde schon aber auch sagen, dass die, oder hattest du das irgendwie anders in Erinnerung, dass die Weingüter, also man muss da schon hinfahren wollen. Also das ist jetzt nicht so. Ich fand es gar nicht so krass touristisch überlaufen. Weißt du, was ich
meine?
Die
Weingüter selbst,
ja.
Meinst du? Nee, das geht.
Musst du schon Interesse haben, ne, um hinzufahren, weil die ja meistens auch immer so da so Höhe Benissalem sind, im Weinhotspot.
Genau, es gibt so ein paar große Player.
Ja.
So.
Ja.
Das ist, und dann gibt es so ein paar, die sind ein bisschen kleiner und dann, die haben Öffnungszeiten, da kannst du hinfahren, dann triffst du da auch jemanden. Aber wenn du ein bisschen tiefer einsteigen willst, lohnt es sich auf jeden Fall vorher mal anzurufen, so nach einer Führung zu fragen, etc.
Ja. Und es ist ja auch einfach mega schön, so die Sierra de Tramuntana, die Olivenbäume, Meerblick von den Weinbergen aus und dann auch einfach das vielleicht sogar mit dem Fahrrad zu machen, weil die Insel ist ja wirklich Rennradfahrer in Hotspot, muss man
klar,
ja
also
ganz klar sagen.
Sierra de Tramuntana, das ist schon eine Challenge.
Das geht richtig hoch, ich bin mit dem Auto mal hochgefahren.
Ja, das mit dem Fahrrad zu machen, das ist schon sehr pro irgendwie.
Ja.
Aber auf jeden Fall würde ich eigentlich empfehlen, das nicht im Sommer zu machen.
Ja.
Also das musste halt
irgendwie. Eine Nebensaison irgendwie.
Ja, mach das im Mai. So im Mai ist super schön.
Oder Spätherbst.
Super schön.
Außerhalb der.
Spätherbst ist auch gut. Kann man auch im späten Oktober noch machen.
Ja.
Also so Anfang November, weil man hat die Möglichkeit, Anfang November kannst du halt im Mittelmeer noch baden.
Ja.
So, und dann kannst du es gut verbinden. Mhm. Aber diese krasse Hitze ist weg.
Aber das ist generell ein guter Tipp von dir, dass man halt. Also da, wo es schön ist, sind halt viele Menschen. Das ist halt nun mal so. Aber was immer hilft, finde ich, ist antizyklisch zu reisen. Und dann halt eben diese schönen Orte abseits der Ströme zu besuchen. Und das Gleiche hast du ja auch in Südafrika. Ne? Dann fliegst du halt Oktober, November. Oktober, November ist bereits eine wunderschöne Zeit in Südafrika. Sind fast gar keine, die Südafrikaner haben auch noch keine Ferien. Ne? Weil die meisten fliegen halt immer so Dezember, Januar. Und da ist halt wirklich geballt. Da kommen die alle runter, auch von Johannesburg. Also die Einheimischen und machen Urlaub an der Küste und. Und Oktober hast du einen wunderbaren südafrikanischen Frühling. Also es gibt nichts Cooleres, als durch die kleinen Karoo zu fahren und da alles am Sprießen sehen, die Krokusse. Also antizyklisch zu reisen ist ein richtig guter Input von dir.
Ja, bei Mallorca sowieso. Also bei Mallorca ist einfach, wenn du es im Sommer genießt, ist es wahnsinnig heiß.
Ja.
So, das ist ja 40, up to 45 so inzwischen. Immer wieder. Und du hast so ein bisschen die Problematik, die Strände sind alle überlaufen tagsüber. Das kannst du vergessen, es macht gar keinen Spaß.
Nee,
so. Und dann Palma, das
auch
haben wir noch
Buchten,
gar nicht gesagt.
Ja,
genau. Palma ist einfach toll.
Ja.
Palma ist einfach eine geile Stadt, auch für Weinbars.
Mhm.
Mega Stadt
ja, genau.
für Weinbars.
Also das haben wir ja auch in unserer Mallorca-Folge. Da gab es ja auch diesen einen heißen Weinbar-Tipp in Palma. Mhm. Bar Malvasia oder sowas.
Malvasia,
das?
Ja.
Genau, Malvasia. Soll auch eine fantastische Weinkarte haben.
Aber nicht in the middle of the summer, weil das Ding ist, die Insel ist halt sowieso überlaufen.
Ja.
Und dann im Sommer ist halt... Pff.
Und auch noch der Tipp für Südtirol. Da würde ich auch immer raten, also Ferien sind eigentlich sogar noch entspannter, aber so diese Feiertage, die Brückentage, da pilgern sie alle dahin, weil es da einfach schnell zu erreichen ist für viele, gerade so Süddeutschland. Und so über Pfingsten und so, da ist es einfach brechend voll. Deswegen lieber wirklich außerhalb der Feiertagssaison dahin fahren. Auf jeden Fall ein guter Tipp.
Wir müssen weitermachen. Ein
Hotspot
haben wir noch, nämlich Portugal.
Portugal,
ja.
Städte, Strand und Weinkultur. Also ich habe mir in Portugal auch zwei Hotspots rausgesucht, nämlich einmal Lissabon und natürlich Porto. Eine wunderschöne Stadt. Ich muss zugeben, ich selber war noch nie in Lissabon, aber ich sehe es natürlich überall. Und das Schöne an Lissabon ist ja, ja, dass du halt auch sehr, sehr schnell in den Weinbergen bist. Porto war ich schon mehrfach und muss auch sagen, hier diese Mächtigkeit des Douros, also des Flusses, ist wahnsinnig schön. Du bist schnell an der Küste, also wirklich am Meer. Und du kannst natürlich wunderbar ins Landesinnere fahren und dir die terrassierten Weinberge angucken. Dann fährst du abends wieder zurück oder übernachtest eine Nacht außerhalb der Stadt. Dann fährst du wieder rein, dann hast du ganz, ganz tolle Restaurants und eine ja unglaublich natürlich tolle Portweinkultur, die man dort auch am besten kennenlernen kann. Also mal so eine Führung machen durch ein Portweinhaus.
Und hast Top-Qualitäten, ne?
Ja, genau. Ja.
Also wirklich,
also gibt's wirklich Weinbars, da kannst du 20, 25, 30, 35 verschiedene Portweine probieren. Mhm. Nebeneinander. Also es ist wirklich richtig, richtig toll.
Aber auch in Sachen Rotwein, ne? Meine ich.
Ja, Rotwein natürlich auch. Und ja, Lissabon ist dann schon fast, würde ich fast sagen, so ein bisschen mehr Weißwein geprägt. Und hier gibt es natürlich tolle, ja, auch in Lissabon, Naturweinbars, Restaurants. Es steht auf meiner Bucketlist, ich muss es unbedingt machen. Und natürlich atemberaubend schöne Strände drumherum.
Welche Rebsorten sind groß in Portugal?
Touriga Nacional, Alvarinho, Baga und Arinto. Mhm. Baga. Wirklich, schreibt es euch auf de Cappy. Baga ist stilistisch ganz, ganz oft zu ähnlich zu Nebbiolo. Also wenn man irgendwie preisgünstigere Alternativen zu Nebbiolo sucht. Baga ist die Rebsorte oder generell, wenn man auf die Stilistik von Nebbiolo steht. Ich liebe Baga. Arinto hat eine wirklich krasse Säurestruktur. Alvarinho kennen wir in Spanien auch unter Alvarinho. Also sehr ja, frisch, Säurestruktur, also auch eine richtig gute Säurestruktur. Mhm. Und Touriga Nacional ist natürlich die rote. Und ja, also man hat so alles, knackige Weißweine, komplexe Portweine.
Und gute Rotweine.
Gute Rotweine und natürlich auch einen richtig schönen White Port Tonic.
Ich hatte ja ganz lange Portugal nicht auf dem Schirm, nicht nur als Reiseland, sondern vor allem in Sachen Weine und habe einfach immer viel aus Spanien getrunken. Mhm. Und dann habe ich mal so einen spanischen Supermarkt, der halt auch ganz viele portugiesische Weine führt und habe dann einfach so zwei Flaschen mal gegriffen und es war der Hammer.
Ja. Also ich hatte jetzt neulich auch so ein Tasting zu gereiften Vinho Verdes. Und das fand ich auch total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das sind ja wirklich Rebsorten, die so ein krasses Alterungspotenzial haben. Also
du hast ja gesagt, du hast Portugal schon öfter erlebt. Gibt es so Tipps, wo du sagst, das musst du auf jeden Fall machen?
Auf jeden Fall eine Bootstour durchs Douro-Tal, einmal durch die Stadt schlendern, sich das mal alles auf sich so wirken lassen, abends einen Sundowner genießen. Und ich habe auch noch einen Restaurant-Tipp. Und zwar in Porto selber, in der Rua do Douro, gibt es das Restaurant Porta 4. Die haben nur 4 Tische.
Und du hattest einen davon.
Musst du unbedingt reservieren und das Essen ist grandios. Es ist so süßes Restaurant, tolle Weinkarte, sehr individuell. Und ja, also ich muss unbedingt das nochmal machen, ganz schnell. Vor allen Dingen Lissabon, die Ecke.
Wir fassen nochmal kurz zusammen. Lou's Top 5, Südtirol für alle, die Berge lieben, Weißwein lieben und gutes Essen.
Ja.
Dann Deutschland, deine 3 Highlights, Mosel, Kaiserstuhl und Pfalz.
Ja.
Absolute Genuss- und Gourmet-Hotspots.
Ja.
Südafrika. Mhm. Ja, was sage ich da? Natur, logischerweise. Es gibt eine große und moderne Weinszene.
Ja, spektakuläre Natur, muss man echt sagen.
Und es gibt auch, haben wir da eigentlich drüber gesprochen?
Ja.
Spannende Schaumweine.
Schaumweine und Portweine. Also, und natürlich sehr, sehr viel Weißwein. Auch hier Weißwein dominiert in Südafrika. Könnt ihr euch nochmal in der dazugehörigen Folge genauestens anhören.
Dann hast du erwähnt Mallorca.
Ja.
Die teils sehr, sehr volle, aber unterschätzte Insel für großartige Weinentdeckung.
Das ist halt so das Ding. Deswegen habe ich es reingepackt mit schon. Das ist halt ein Weinhotspot. Aber ja. haben die wenigsten auf dem Schirm, ne?
Absolut. Also ich meine, sie sind teilweise sehr preisig. Und Mallorquiner selbst sagen so, warum soll ich von der Insel jetzt hier Weine trinken? Also die sind dann nicht so die Lokalpatrioten, weil sie sagen, von der Peninsula, also von dem Hauptland Spaniens, kommt einfach guter Stoff und der ist ein bisschen günstiger.
Ja.
Aber es ist so, wenn man da ist, ich kann auch jedem nur empfehlen, zur Orientierung dann durchaus mal in so eine Vinothek zu gehen, ne? Weil die haben einfach viel lokale Ware, also Local Vino, und sich da beraten zu lassen, um mal was Neues zu entdecken.
Ja.
Und ja, wir haben über Portugal gesprochen. Lissabon hast du erwähnt, Porto hast du erwähnt, also eine schöne Kombi aus Weinreise
und Städtetrip
und
auf jeden
Städtetrip,
Fall. Ja, und du bist halt so schnell in den Weinbergen, du bist so schnell in so einer spektakulären Natur. Also das ist echt richtig, richtig cool.
Frage ich mal in die große Cheers-Runde, wo zieht es euch als nächstes hin?
Die Frage der Woche.
Eine Frage der Woche haben wir noch von Pauline. Die hat uns geschrieben, warum schmeckt Wein im Flugzeug anders?
Ja, ganz klar trockene Kabinenluft. Also wir haben eine Luftfeuchtigkeit im Flieger von maximal, ich glaube, 15% oder was. Das ist ziemlich wenig. Und trocknet die Nasenschleimhaut aus. Und wir wissen ja alle, 90% dessen, was wir beim Wein irgendwie wahrnehmen, ist halt, kommt halt über die Nase, also riechen, über das Aroma. So, und wenn meine Nase austrocknet, dann ist die ja potenziell gereizt. Das heißt, ich rieche halt weniger. Und das ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel Flugzeugessen auf der Erde ganz anders schmeckt als in der Luft. Und dass es immer sehr stark gesalzen und eben auch gepfeffert wird oder mit anderen Mittelchen gearbeitet wird, damit man einfach noch was vom Geschmack mitbekommt. Weil einfach unser Geruchs- und auch unser Geschmackssinn einfach bedingt durch den, auch durch den geringeren Luftdruck einfach, ja, ins, wie sag ich das, Schleifen kommt? Keine Ahnung, nicht mehr funktioniert.
Pauline, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Wenn ihr welche habt, schickt sie einfach an cheers@edeka.de. Ihr könnt natürlich auch bei uns im Instagram-Kanal eure Frage reinposten. Und da freuen wir uns auch. Ja, vielleicht habt ihr Geheimtipps oder Traumziele, die in unserer Auflistung noch fehlen von heute, in den Top 5 von Lou.
Yes, schreibt sie unbedingt mal rein.
Ja.
Vielleicht habt ihr auch einen Restaurant-Tipp oder einen weißen Weinbar-Tipp. Das sind ja alles Tipps, die wir alle gut gebrauchen können immer. Gerade wenn man nicht viel Zeit hat und sagt, man ist nur 2 Tage unterwegs, weißt du, und man hat halt nicht die Möglichkeit, 20.000 Weingüter zu besuchen.
Und Fernweh geht immer.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sehr zum Wohle.
Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich freue mich auch.
Frau Schmidt.
Bis nächste Woche Montag.
Cheers.
War wie immer sehr schön mit dir, Jonas. Ach, Mensch, du kleine Zaubermaus.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.